Dann kommen wir zu dem Mammutpunkt des heutigen Tages, zur Aussprache über den Haushalt und Beschluss des Haushalts 2025. Wir haben hier einen Beschluss über das Verfahren zur Haushaltsaussprache, den ich zunächst zur Abstimmung stellen möchte. Gibt es hier Gegenstimmen? FDP, UWG, gibt es Enthaltungen? Denn ist das Verfahren entsprechend beschlossen? Heißt auf Hochdeutsch, wir haben zunächst die Reden der Fraktionen. Die großen Fraktionen reden jeweils 10 Minuten. Die kleineren Fraktionen haben jeweils 5 Minuten. Und für die verbleibenden 80 Minuten kann dann jeder sich zu Wort und jede sich zu Wort melden. Wir werden das hier so ein bisschen die Stimmverteilung auch nach Größe der Fraktionen vornehmen. Vielleicht noch ein Hinweis, bevor wir loslegen. Es müssen dann bis 4.25, also alles, was unter 4 noch aufgezählt ist an Einzelpunkten, muss gegebenenfalls in den Debattenbeiträgen mit abgehandelt werden. Da gibt es keine gesonderten Redebeiträge zu. Das wollte ich nur noch mal zur Klarstellung sagen. Also wer meint, da eine Anmerkung machen zu müssen, der sollte das in den Redebeiträgen unterbringen, weil dazu werden wir einfach die Abstimmung durchziehen, aber ohne Wortmeldung zu den einzelnen Punkten. So, dann bitte ich zunächst Herrn Meyer ans Mikro und bitte um Aufmerksamkeit für diese spannende Debatte.
Ja, sehr geehrter Herr Ratsvorsitzender, sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren. Bei der Vorbereitung auf die Rede zur Verabschiedung des Haushalts 2025 ist mir der Titel eines alten Stadtentwicklungsprogramms in den Sinn gekommen. Das lautete damals Wachsende Stadt in einer starken Region. Das ist schon viele Jahre her und ich habe auch gar nicht mehr reingeschaut, was damals umgesetzt wurde und wie wir das aus heutiger Sicht bewerten würden. Aber ich finde, dieser Titel passt auch heute. Mit dem Landwehrviertel, in dem immer mehr hochwertiger Wohnraum fertiggestellt wird. Dem Lokviertel, für das der Bebauungsplan fast fertig ist. Dem Magnum-Gelände mit seinem ebenfalls sehr zukunftsweisenden städtebaulichen Wettbewerbsergebnis. Mit der Entwicklung am und um den Neumarkt und noch viele weitere Projekte wächst unsere Stadt. Startups und neue Unternehmen entstehen und gedeihen. Universität und Hochschule haben sich hervorragend entwickelt und ziehen junge Menschen aus ganz Deutschland, Europa und weltweit an. Unsere Wohnungsgesellschaft VIO wächst und hat mit dem Projekt Eversheide die ersten über 140 Wohnungen am Markt. Die nächsten Projekte werden noch mehr auf bezahlbaren Wohnraum setzen und damit den Wohnungsmarkt spürbar entlasten. Und die Region ist stark und wird durch die kluge Politik der Landrätin, der grünen Landrätin, noch stärker. Mit dem Beschluss zur neuen Planungsgesellschaft Nahverkehr, Planos kurz genannt, in der heutigen Sitzung, gehen wir wirklich das erste Mal ein ganz wichtiges Themenfeld gemeinsam an. Und dem müssen auch weitere folgen. Sehr geehrte Damen und Herren, in der Zeit, in der das erwähnte Stadtentwicklungsprogramm geschrieben wurde, gab es noch einen Ausspruch, der wohl auf unseren Altoberbürgermeister Hans-Jürgen Fipp zurückgeht. Er hat damals gesagt, wer schön sein will, muss baggern. Damals wie heute wird darüber geschmunzelt, aber ich drücke es mal mit meinen Worten etwas anders aus. Wer zukunftsfähig sein will, muss investieren. Und dafür steht dieser Haushalt. Mit diesem Haushalt sichern wir, was den sozialen Zusammenhalt und die Lebensqualität in unserer Stadt ausmacht. Zugleich stärken wir gezielt die Zukunftsfähigkeit Osnabrücks. Wir sehen, dass die im letzten Jahr beschlossene Investitionen, wie zum Beispiel in den Kitas und Schulen, Früchte trägt. Das zeigt, dass wir mit unserem umsichtigen Kurs auf dem richtigen Weg sind. In Osnabrück geht's weiter voran. Wir werden in die Verkehrswende investieren. Ja, wir müssen noch viel schneller und effizienter werden, aber der schwere Tanker, der mit dem Ideal der autogerechten Stadt über Jahrzehnte in eine falsche Richtung gefahren ist, der hat abgebremst und wendet. Wir investieren in Klimaschutz und Klimafolgenanpassung. Wie unser Weg zur Klimaneutralität ist auch das energetische Sanierungsprogramm für die öffentlichen Gebäude sehr ehrgeizig, aber genauso notwendig und sollte allen privaten Eigentümern das Beispiel geben, ebenfalls aktiv zu werden. Im Zusammenhang mit dem Haushaltsbeschluss heute muss auch betont werden, dass jede eingesparte oder von uns selbst erzeugte Kilowattstunde unseren Haushalt sofort entlastet. Auch deshalb ist es sinnvoll, hier Tempo zu machen. Und wir investieren schon seit Jahren in unsere Kitas, Schulen und Turnhallen. Ja, es hat sich einiges an Sanierungsstau angesammelt und wahrscheinlich hätten wir schon früher in den Zeiten der sehr niedrigen Zinsen konsequenter handeln müssen. Zur Zukunftsfähigkeit einer Stadt, zur Zukunft unserer Kinder und Enkel gehört eine funktionierende Bildungslandschaft. Das hört ganz sicher nicht bei den Gebäuden und der Infrastruktur auf, aber wir in Osnabrück machen unsere Hausaufgaben. Meine Zeit hier am Rednerpult reicht nicht aus, um das Thema Schuldenbremse intensiv zu beleuchten. Das wird ja auch an anderer Stelle gemacht. Aber klar ist, dass dieses Dogma auch unsere Arbeit nicht leichter macht und einen Teil des Defizits erklärt. Das ist keine neue Erkenntnis. Die Auswirkungen der Schuldenbremse belasten auch die kommunalen Haushalte. Wurde überall Musik bestellt, aber nicht bezahlt? Am deutlichsten wird es bei der Unterstützung des Klinikums Osnabrück, unseres Klinikums. Es ist nirgendwo vorgesehen, dass wir als Kommune hier Millionen an Defizitausgleich leisten müssen. Trotzdem tun wir es natürlich in Verantwortung für die Gesundheitsversorgung in Stadt und Region. Was das Oberzentrum Osnabrück an Leistungen für die Region vorhält und bezahlt, naja, das ist ebenfalls ein Evergreen an der Haushaltsberatung und muss an anderer Stelle noch weiter erörtert werden. Hier vor Ort erleben wir ganz unmittelbar, dass sich Schulden nicht nur in Form von Krediten ausdrücken. Marode Infrastruktur, ja, Brücke Hamburger Straße oder Humboldtbrücke, bröckelnde Schulen, eine kaputt gesparte Bahn, eine vom Klimawandel geplagte Welt, in der immer mehr Extremwetterereignisse Existenzen und Menschenleben zerstören. Das sind die Bedrohungen, die die Zukunft der jungen Menschen gefährden. Wir müssen alles dafür tun, ihnen eine solche Hypothek nicht zu hinterlassen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, die aktuelle Haushaltslage mit dem historischen Defizit macht uns allen große Sorgen, zumal auch in der Mittelfristplanung nur wenig Licht am Horizont erkennbar ist. Wie seit vielen Jahren üblich, haben die verantwortungsvollen Fraktionen in diesem Rat in zahlreichen Runden um Einsparungen, Prioritätensetzungen und Verschiebungen gerungen. Zusammen mit der Mehreinnahme durch die künftige Tourismusabgabe und globalen Absetzungen haben wir immerhin eine Verbesserung von rund 15 Millionen zusammenbekommen. Diese vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen den Fraktionen ist keine Selbstverständlichkeit und wohl zunehmend eine Ausnahme in diesen aufgeregten Zeiten. Dafür auch von mir an dieser Stelle ein herzliches Dankeschön. Mein Dank gilt auch der Verwaltung für die vielen Erläuterungen und Antworten auf unsere vielen Fragen und die konstruktive Unterstützung der Beratung. Und natürlich meiner Fraktion, dem Verhandlungsteam Michael Hagedorn, Christina Pfaff und Sebastian Bracke. Meine Damen und Herren, die schlechte Haushaltslage führt leider auch dazu, dass wir uns auf den Erhalt konzentrieren und in einigen Fällen mehr Bedarfe der vielen sehr engagierten Vereine und Initiativen ablehnen müssen. Es gibt so viele gute Ideen aus unserer starken und überaus engagierten Zivilgesellschaft. Uns ist klar, welchen Wert dieses Engagement, das zudem noch häufig ehrenamtlich ist, für unsere Stadt hat. Ob bei Suchterkranken, der Arbeit mit Obdachlosen, der Integration von geflüchteten Menschen, der Inklusion, bei den vielfältigen kulturellen Angeboten, bei den Sportvereinen, den Nachbarschafts- und Quartiersinitiativen oder der Arbeit für Natur, Arten- und Umweltschutz. Wir sparen hier nichts kaputt. Es würde sich beim Haushaltsdefizit im Bereich einer Nachkommastelle auswirken, aber einen enormen Schaden für das Zusammenleben in dieser Stadt hervorrufen. In der Corona-Pandemie wurde sichtbarer, welche Bedeutung die zahlreichen Stiftungen dieser Stadt für Bildung, Soziales, Kultur und vieles mehr haben. Allen Stifterinnen können wir alle zusammen danken, dass sie mit ihrem Vermögen diese Verantwortung für ein funktionierendes Gemeinwesen übernommen haben. Aber ich glaube, da geht noch viel mehr. Ob Ehrenamt oder finanzielle Unterstützung, in diesen Zeiten sollten wir alle als Osnabrücker mithelfen, unsere schöne Stadt noch lebenswerter zu machen. Die Personalkosten, das ist ein Dauerbrenner in den Haushaltsberatungen. Aber lassen Sie mich zunächst mal an dieser Stelle den tollen Mitarbeitenden unserer Verwaltung danken. Sie arbeiten jeden Tag für uns, die Bürgerinnen und Bürger und für das Funktionieren dieser Stadt. Herzlichen Dank dafür. Die Steigerungsraten bei den Personalkosten sind gewaltig. Das liegt natürlich an den verhandelten Tarifsteigerungen, aber auch an den notwendigen und politisch gewünschten Neuanstellungen. Wir brauchen Erzieherinnen, Fachplanerinnen, Ingenieurinnen, Sozialarbeiterinnen und Personal im Ordnungsaußendienst. Mittlerweile sind es aber nicht nur mehr die Kosten, die uns mit Sorge auf das Personal schauen lassen. Der demografische Wandel trifft auch unsere Verwaltung. Laut eines Gutachtens für das Bundeswirtschaftsministerium werden in den nächsten 10 Jahren in Deutschland 4 Millionen mehr Menschen in Ruhestand gehen, als junge Menschen nachrücken. Bis 35 werden über 1000 Mitarbeiter aus unserer Stadtverwaltung ausscheiden. Vor diesem Hintergrund müssen wir auch darüber nachdenken, ob alle gewachsenen Ansprüche in Zukunft noch so bedient werden können. Ja, das emotionale Thema Hundekotbeutel gibt einen kleinen Vorgeschmack auf die Debatte. Klar ist, wir müssen effizienter in unserer Aufgabenerledigung und in den Prozessen werden. Vor allem dort, wo es um Standardverfahren der öffentlichen Verwaltung geht. Und, das sage ich explizit auch als Grüner, Datenschutz ist wichtig zum Schutz der persönlichen Daten. Es darf aber nicht dazu führen, dass öffentliche Verwaltung ineffizient arbeiten muss. Dass es anders geht, macht uns doch die halbe Welt vor. Ohne Digitalisierungsgewinne wird es nicht gehen. Die Osnabrücker Verwaltung hat sich längst auf den Weg gemacht und das schlägt sich auch im Haushalt nieder. Wir geben die Mittel für die notwendigen Investitionen in Hardware und sinnvolle Softwarelösungen frei. Das Grundproblem aber können wir hier kommunal auch nicht lösen. Ich sage es mal mit den Worten einer Journalistin in ihrem Artikel auf netzpolitik.org. Es gibt keine einheitliche technische Basisinfrastruktur, genauso wenig wie eine Gesamtstrategie oder einheitliche Standards und Schnittstellen, die für alle Ebenen verbindlich sind. Das bedeutet, Bund, Länder und Kommunen entwickeln jeweils eigene Lösungen digitaler Verwaltungsleistungen, die dann nicht zusammenspielen. Das belastet unsere Verwaltung, die Unternehmen und Bürgerinnen und Bürger gleichermaßen. Wenn in diesen Tagen viel über die Probleme Deutschlands gesprochen wird, dann liegt es auch an der organisierten Unverantwortlichkeit und dem Verschlafen längst notwendiger Modernisierung.
Herr Mayer, noch 30 Sekunden.
Dem müssen wir uns als Stadt entgegenstellen und es besser machen. Meine Damen und Herren, mit diesem Haushalt stellen wir Weichen auf Zukunft für Osnabrück. Insofern ist auch ein Stabilitätshaushalt. Nicht kaputt sparen, keine Abwärtsspirale in Gang setzen, sondern Verantwortung übernehmen, kluge Entscheidungen zur Stärkung von Attraktivität, Wirtschaftskraft und sozialem Zusammenhalt treffen. So kommen auch finanziell wieder bessere Zeiten. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
Ja, schönen Dank. Dann als nächsten Herr Keiter, bitte.
Sehr geehrter Herr Ratsvorsitzender, sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin, liebe Kolleginnen und Kollegen. Als der Kämmerer den Haushalt im September 2024 vorgestellt hat, fühlte man sich, zumindest ging es mir so, als Kommunalpolitiker doch relativ machtlos. Denn vieles von dem großen Defizit wird von der Landes- und Bundesebene bestimmt. Die Kommunen werden bei vielen Aufgaben im Stich gelassen. Wir haben in der letzten Ratssitzung zwar beschlossen, das Grundgesetz durch eine neue Feierlichkeit zu würdigen. Zum Grundgesetz gehört jedoch auch das Konnexitätsprinzip, also die Übernahme von Kosten durch Bund und Land für neue Gesetze und Aufgaben. Wenn ich dann sehe, dass sich unser Haushalt in Osnabrück massiv verschlechtert, und in der Verwaltungsvorlage lese, ein wesentlicher Grund für diese Verschlechterung ist darin begründet, dass Bund und Land die Stadt Osnabrück und andere Kommunen bei der Erfüllung ihrer Pflichtaufgaben häufig nicht ausreichend mit Finanzmitteln ausstatten. Das Konnexitätsprinzip findet nicht hinreichend Beachtung. Dies betrifft neben originären Aufgaben der Stadtverwaltung etwa den Bereich der Kinderbetreuung auch die städtischen Beteiligungen. Dann entsteht bei mir zumindest wenig Feierstimmung. Im Gegenteil, ich ärgere mich, dass wir als Kommune hängen gelassen werden. Und wenn ich sage wir, dann meine ich insbesondere diejenigen, die immer mehr Steuern zahlen für explodierende öffentliche Aufgaben und Bürokratie, die uns von übergeordneten Ebenen aufgedrückt werden. Die Kommunen baden es am Ende aus. An dieser Stelle möchte ich einen großen Dank insbesondere an die Osnabrücker Wirtschaft richten. Arbeitnehmer und Arbeitgeber zahlen seit einigen Jahren einen ständig steigenden Beitrag von mittlerweile über 150 Millionen Euro Gewerbesteuer dafür, dass unser Defizit zumindest um diesen Betrag reduziert werden kann. Die Wirtschaft macht ihren Job. Danke dafür. Umgekehrt mahnt uns diese steigende Menge an Steuern, die die Unternehmen in der Region für den städtischen Haushalt erwirtschaften, zu einem besonders sachgemäßen Umgang mit unseren Finanzen. Unter anderem aus diesem Grund freue ich mich besonders, dass die Gewerbesteuer auch in diesem Jahr nicht angehoben wird, um Wirtschaft und Arbeitsplätze in Osnabrück nicht zusätzlich zu belasten. Die Gesamtsituation zwingt uns zu sparen und zu priorisieren. Sehen wir es aber doch als Chance zu zeigen, was die Kernaufgaben der Kommunen sind, die gut durchfinanziert sein sollten. Auch wenn viele Ausgabensummen uns erschrecken, ist es wichtig, dass wir unsere Hausaufgaben machen und uns nicht auf der Kritik an Bundes- und Landesvorgaben beschränken. Die CDU setzt als mittlerweile größte Fraktion im Rat der Stadt Osnabrück an diesem Jahr einen Schwerpunkt im Bereich Bildung, Sport und Sauberkeit in Osnabrück. Wir investieren zurzeit mehr in Osnabrücker Schulen als je zuvor. Das ist auch nötig, denn der Sanierungsstau ist groß. Insbesondere die Oberschulen haben zuletzt sehr profitiert. Ein wenig aus dem Fokus fallen im Haushaltsentwurf jedoch die berufsbildenden Schulen. Allerdings werden gerade dort die Fachkräfte ausgebildet, die uns immer stärker fehlen. Der CDU-Fraktion ist es ein besonderes Anliegen, dass sich hier etwas tut. Deshalb werden die berufsbildenden Schulen jetzt im Rahmen der energetischen Sanierung prioritär behandelt. Das konnte die CDU in der letzten Ratssitzung bereits durchsetzen. Im Haushalt haben wir diese Linie weiter konkretisiert. Die Toilettenanlage an der BBS Schölerberg wird als nächstes saniert. Darüber hinaus hat die CDU-Fraktion bereits im letzten Jahr einen Sanierungsfonds berufliche Bildung mit 100.000 Euro für Sofortmaßnahmen durchgesetzt. Diesen stocken wir für das kommende Jahr auf immerhin 500.000 Euro und somit auf das Fünffache auf. Besonders profitiert die berufliche Bildung auch im sportlichen Bereich. Die Sporthalle der BBS Westerberg ist nicht mehr verkehrssicher und wird deshalb komplett neu gemacht. Energetische Sanierung, neue Toilettenanlagen, Sanierungsfonds und eine neue Sporthalle. Ich glaube, damit haben wir am Ende ein gutes Paket geschnürt und Synergien mit energetischer Sanierung städtischer Gebäude genutzt. Die Berufsschulen, Schülerinnen und Schüler, wie auch die Lehrkräfte sollen wissen, wir haben euch nicht vergessen. Der zweite Schwerpunkt, in dem wir seitens der CDU-Fraktion viel erreichen konnten, ist der Sport. Die CDU-Fraktion hat vor 2 Monaten geschlossen für die Sanierung der Bremer Brücke gestimmt und auch damit erst die notwendigen Stimmen hier im Rat gesorgt, dass wir das Stadion sanieren, anstatt dem VfL zu sagen, seht, wo ihr bleibt oder mietet euch woanders ein. Neben dem Spitzensport hat der Breitensport aber auch eine hohe Bedeutung für Osnabrück. Neben den klassischen Sporthallen steigt der Bedarf an alternativen, vereinsungebundenen Sportflächen weiter an. Deshalb werden auf Antrag der CDU-Fraktion im Jahr 2025 zusätzlich 500.000 Euro für alternative Sportflächen bereitgestellt. Damit können kaputte Basketballfelder saniert werden oder auch neue Sportanlagen gefördert werden. Osnabrück zeichnet sich durch eine hohe Vielfalt aus. Das gilt auch für den Sport. Auf Antrag unserer Fraktion beseitigen wir zudem einen aus meiner Sicht nicht erträglichen Missstand zu einem moderaten Preis. Die Osnabrücker Schulen bekommen ein Budget von 20.000 Euro, um Wasserflächen für Schwimm-AGs reservieren zu können. Da immer weniger Kinder schwimmen lernen, müssen wir hier gegensteuern. Wir haben zudem 120.000 Euro zur Planung neuer Gymnastikräume für das Vereinsgebäude des Piesberger Sportvereins durchgesetzt. Der Verein verzeichnet einen hohen Zulauf. Beim Stadtteil Pier gab es zwischen CDU-Fraktion und Mehrheitsgruppe gelegentlich Dissens. Ich freue mich jedoch, dass wir gerade hier bei diesem Thema nach zähem Ringen am Ende eine gemeinsame Lösung gefunden haben und wir etwas für den Sportverein in Pier tun können. Und eines sei klargestellt, auf keinen Fall sparen wir an der Sportlerehrung für Jugendliche. Dieser Sparvorschlag wurde einvernehmlich von allen Fraktionen vom Tisch genommen. Auch im sportlichen Bereich konnten wir trotz knapper Kassen einiges anschieben. Beim Thema Sauberkeit war Detailarbeit und ein Blick in die Praxis gefordert. Am Ende ist das Ergebnis klar. Wir brauchen mehr Personal und Equipment. Dafür hat sich die CDU eingesetzt. Zum Beispiel sorgen wir dafür, dass demnächst 2 weitere Kehrmaschinen in Osnabrück unterwegs sind, um mehr und schneller reinigen zu können. Wenn man erfährt, was eine Kehrmaschine kostet, kann einem schon schwindelig werden. Doch der Markenprozess hat uns gezeigt, dass Osnabrück beim Thema Sauberkeit Nachholbedarf hat. Das macht kein gutes Bild für unsere Stadt und kostet am Ende Besucher und Umsätze. Damit räumen wir jetzt auf, im wahrsten Sinne des Wortes. Sauberkeit ist der 3. Schwerpunkt, der uns wichtig ist. Und hier konnte die CDU-Fraktion Ergebnisse erzielen. Ich freue mich, dass Grüne und SPD erneut den Weg gesucht haben, einen gemeinsamen Haushalt zu beschließen. Das kann ich nach sehr konstruktiven Gesprächen bestätigen. Herzlichen Dank dafür. Es bleiben trotzdem natürlich auch Unterschiede und Aufgaben. Eine wesentliche Aufgabe, die wir diskutiert haben und diskutieren müssen, betrifft unsere Wohnungsbaugesellschaft VIO. Wir hatten ursprünglich 60 Millionen zur Verfügung gestellt, um 1.000 Wohneinheiten zu bauen. Jetzt stellen wir fest, dass das Geld für ca. 600 Wohneinheiten reicht. Der Grund liegt jedoch nicht in einem Politikum. Steigende Baukosten und Zinsen sind allgemein bekannt. Unsere Möglichkeiten, die Kosten zu beeinflussen, beschränken sich auf die Ausbaustandards, die von uns angepasst werden können. Die CDU-Fraktion möchte in den Gremien besprechen, wie wir diese Herausforderung lösen können und wird dies weiterhin konstruktiv begleiten. Allerdings halten wir es für wichtig, den Grundsatz, erst die Lösung und dann der Haushalt zu verfolgen und nicht umgekehrt. So bleiben wir am Ende dann auch seriös und handlungsfähig. Ein wesentlicher Unterschied besteht weiterhin bei der neuen Bettensteuer. Wir haben große Sorge, dass die finanzielle Belastung und die zusätzliche Bürokratie die Betriebe überfordern können. Diese kämpfen ohnehin mit gestiegenen Sach- und Personalkosten sowie einem erheblichen Fachkräftemangel. Es ist aus Sicht der CDU-Fraktion nicht vertretbar, dass Grün-Rot im Kulturbereich selbst sinnvolle Sparvorschläge ablehnt, während gleichzeitig eine neue Steuer eingeführt werden soll, die Hotels, Pensionen, Handwerksunterkünfte und Zimmer von Privatleuten betrifft. Eine kleine, aber bezeichnende Anekdote dazu. Die Kunsthalle hat von sich aus angeboten, die Eintrittspreise moderat anzuheben. Die meisten Besucher wären ohnehin befreit. Doch dieser Vorschlag wurde auch von der Mehrheitsgruppe abgelehnt, die stattdessen für dieses und andere Vorhaben die neue Steuer einführen möchte. Das führt zu einer Schieflage in der Glaubwürdigkeit unserer Haushaltspolitik. Die Hoteliers und Gäste Osnabrücks müssen dann jedoch den Preis zahlen, wie andere Steuerzahler auch. Auch bei der Erhöhung von Abgaben gehen wir nicht in gleichem Maße mit wie die Mehrheitsgruppe. Wir stimmen gegen die Erhöhung der Friedhofsgebühren und setzen uns dafür ein, den Sparvorschlag zur Reinigung von Friedhofswegen zu halbieren. Bei der Grundsteuer für landwirtschaftliche Flächen schlagen wir vor, den Hebesatz deutlich moderater anzupassen. Unsere Landwirte, so kriegt man auch Beifall von den anderen. Unsere Landwirte sind ein wichtiger Teil der Gesellschaft und müssen sich in Osnabrück weiterhin willkommen fühlen. Im Ergebnis konnten wir trotz knapper Kassen einiges für bessere Schulgebäude, den Osnabrücker Sport und die Sauberkeit unserer Stadt durchsetzen. Bei der Einführung neuer Steuern und der Erhöhung von Gebühren steht die CDU-Fraktion im Gegensatz zur Mehrheitsgruppe stärker auf der Bremse. Insgesamt ziehe ich jedoch ein positives Fazit unter die Haushaltsgespräche. Wenn das Geld knapper wird und manche Wahlen näher kommen, erhöht sich naturgemäß das Risiko von Streit und Unsachlichkeit. Doch die Gespräche verliefen bis zum Schluss vertrauensvoll und unter der exzellenten Leitung des Finanzausschussvorsitzenden Florian Kaulbach. Es verbleibt mir zu sagen,
die Zeit ist gleich um.
Ja, und deswegen komme ich auch zum letzten Satz. Die Handschrift der CDU ist in diesem Haushalt klar erkennbar und dementsprechend stimmen wir dem Haushalt zu.
Dankeschön. Frau Hamburger, das Reis, bitte.
Sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin, sehr geehrter Herr Ratsvorsitzender, liebe Kolleginnen und Kollegen. Herausfordernde Zeiten brechen nicht ab. In meiner letzten Haushaltsrede wählte ich die Überschrift Herausfordernde Zeiten erfordern mutige Entscheidungen. Das ist nach wie vor unsere SPD-Leitlinie. Bei einem Defizit von roundabout 130 Millionen, 120 Millionen Euro nach Konsolidierungsmaßnahmen, braucht man mutige, klare Entscheidungen. Das Millionendefizit der Stadt Osnabrück lässt uns ehrenamtliche Politiker oftmals auch verzweifeln und so manche Nacht nicht schlafen. Das richtige und gerechte Maß in den zähen Haushaltsverhandlungen, vor allem in den Mehrbedarfen zu finden, wird zur Kür. Erträge von 771 Millionen Euro stehen Aufwendungen von circa 900 Millionen Euro gegenüber. Ja, da wird einem ein bisschen schwindelig. Ein defizitärer Haushalt auf Dauer, der einen klaren Kopf und einen klaren Kompass benötigt. Wir werden uns nicht mehr alles leisten können, aber wir werden uns vieles leisten müssen. Ohne Investitionen in diese Stadt, in die Infrastruktur, in die Kultur, in die Schulen, in die Stadtwerke, das Klinikum, ins Theater und ins Zoo und in unsere kommunale Wohnungsgesellschaft, der WIO, würde Osnabrück zurückgeworfen. Genau das wollen wir als SPD nicht. Wir wollen, dass die Osnabrückerinnen und Osnabrücker weiter gern hier leben, wohnen und arbeiten. Das Gleichgewicht in unserer Gesellschaft ist durch die weltpolitische Lage äußerst fragil. Essentiell ist es, dass wir Kommunalpolitiker und Kommunalpolitikerinnen Stabilität und Sicherheit in diesen unruhigen Zeiten vermitteln. Das, liebe Kollegen, machen wir aber sicher nicht, indem wir über das Abschaffen von Hundekotbeuteln sprechen. Damit retten wir nicht den Haushalt und senden auch keine Botschaft in die Bevölkerung. Vermitteln müssen wir, dass wir die Themen anpacken, die relevant für die nachfolgenden Generationen sind. Die Bildung möchte ich da an erster Stelle nennen. Rund 83 Millionen Euro investieren wir in Schulen. In 2025 sprechen wir von laufenden Kosten von circa 60 Millionen Euro für die Schulen. Ich habe sie einmal aufgelistet, weil ich finde, darauf kann Osnabrück und der gesamte Rat auch sehr stolz sein. 19 Millionen Euro fließen in die Grundschulen, 6,5 Millionen Euro in Hauptreal- und Oberschulen, 9,6 Millionen in die Gymnasien, 7,5 Millionen in die Gesamtschulen, 4,6 Millionen Euro in die Förderschulen. Und last not least, die sehr wichtigen berufsbildenden Schulen bekommen 11,2 Millionen Euro, denn diese bringen die so dringend benötigten Fachkräfte von morgen. Für kurzfristige, zügige Maßnahmen der Instandhaltung der berufsbildenden Schulen ist ein Sonderbudget von 500.000 Euro eingeplant. Und dafür ist der gesamte Rat verantwortlich, wenn der Haushalt heute so verabschiedet wird und nicht nur eine Partei. Das alles, meine Damen und Herren, ist gut eingesetztes Geld für die Zukunft junger Menschen. Im Bereich Kinder, Jugend und Familie sprechen wir von Aufwendungen in 2025 von rund 177 Millionen Euro. In der Regel sind das Pflichtaufgaben, die auch oft vom Bund und Land erstattet werden, zeigt aber deutlich, wie wichtig es ist, in diesem Bereich zu stützen, die Familien zu stärken und den Kindern gute Startmöglichkeiten zu geben. Allein der Zuschuss für die Tageseinrichtungen zur Förderung von Kindern beträgt rund 75 Millionen Euro. Die Gesellschaft zusammenzuhalten und für den sozialen Zusammenhalt zu sorgen, zeigt auch die Zahlen des Fachbereichs Soziales. In 2025 rund 268 Millionen Euro. Auch in der Regel Pflichtaufgaben, die häufig von Bund und Land erstattet werden. Die Zahlen sprechen ihre eigene Sprache. Alleine der Zuschuss der Stadt für die Hilfe zur Pflege wird in den nächsten Jahren rund 9,3 Millionen Euro in 23 auf 12,3 Millionen Euro in 26 steigen. Diese Summen kann man lesen, meine Damen und Herren. Die Gründe dafür liegen auf der Hand. Altersarmut, insbesondere bei Frauen, geringe Renten und steigende Pflegekosten. Wer bitteschön kann sich einen Pflegeplatz in einer Pflegeeinrichtung mit einer Durchschnittsrente noch leisten? Das passt schon lange nicht mehr zusammen und ist ein Thema, mit dem sich die neue Regierung im Bund auseinandersetzen muss. Soziale Gerechtigkeit, gute Arbeit mit fairen Löhnen, Vermeidung von Altersarmut mit auskömmlichen Renten sowie kostenlose Bildung von Anfang an ist die DNA der Sozialdemokraten. Das Ehrenamt mit all seinen Kräften zu unterstützen, weil das Ehrenamt der Kitt unserer Gesellschaft ist, das Frauenhaus, die Frauenberatungsstelle und den Frauennotruf finanziell zu unterstützen, ist für uns dabei essentiell. Gerade in den oben genannten Fachbereichen ist es uns außerordentlich wichtig, die richtigen Weichen zu stellen. Die richtigen Weichen für die Zukunft zu stellen, gilt nach wie vor beim bezahlbaren Wohnraum. Aktueller denn je. Der Wohnungsmarkt ist nach wie vor angespannt. Die Nachfrage der Menschen nach gefördertem Wohnraum, vor allem im ersten Förderweg, ist groß. Das Wohnraumversorgungskonzept wird zeigen, welches im nächsten Jahr novelliert erscheint, wie hoch der Bedarf ist. Ich müsste mich schon schwer täuschen, wenn das Handlungskonzept uns in unserer Annahme, dass wir mehr geforderten Wohnraum benötigen, nicht recht gibt. Von daher ist es richtig, das Ziel der Schaffung von 1000 Wohneinheiten bis 2035 bei unserer VIO durch den Bürgerentscheid gegründet, bei allen Herausforderungen in der Baubranche nicht aus den Augen zu verlieren. Dieses Ziel im Haushalt zu bekräftigen, ist ein wichtiges Signal für die engagierten Menschen, die sich für den Bürgerentscheid eingesetzt haben. Unsere Aufgabe ist es, diesen umzusetzen und bezahlbaren Wohnraum für den Menschen, für die Menschen, die ihn brauchen, zur Verfügung zu stellen. Ein anderes Thema, was uns als SPD in den letzten Jahren sehr beschäftigt, ist der Bau von Quartiersgaragen. Ich weiß, jetzt kommen die Stimmen der FDP und auch der CDU. Wir sind alle dafür und das ist auch gut und richtig so. Deswegen finden die Quartiersgaragen aber in meiner Haushaltsrede einen Platz und eine Beachtung. So eine Quartiersgarage ist kein Allheilmittel. Aber in sehr stark verdichteten Wohnvierteln ist es problematisch, wenn eine Straßenhälfte komplett beparkt ist. Dieses führt zu brenzlichen, gefährlichen Verkehrssituationen, insbesondere für unsere Kinder und für unsere älteren Menschen. Der Straßenraum muss für den fließenden Verkehr und nicht für den ruhenden Verkehr da sein. Unsere bebaute Stadt gibt nur zum Teil sehr geringe Straßenbreiten her, sodass die Situation noch brenzlicher wird. Was hat das Ganze mit dem Haushalt zu tun? Es wird eine Personalstelle zum ruhenden Verkehr auf Antrag der Mehrheitsgruppe geben, die sich mit dem Thema und vor allem mit Lösungen auseinandersetzt. Zudem sind Planungskosten von 500.000 Euro für eine Quartiersgarage in 2025 eingestellt. Für die Anwohner und Anwohnerinnen wird es besser, meine Damen und Herren. Anwohnerparken plus Quartiersgarage garantiert mehr Verkehrssicherheit für alle. Somit kommt Fahrt in dieses so wichtige Thema. Ich bedanke mich bei allen Fraktionen, die an den Haushaltsberatungen teilgenommen haben. Diese Zeit ist immer geprägt von Zeitmangel und Eile, denn die übrigen Arbeiten ruhen nicht. Deshalb meinen herzlichen Dank. Besonders bedanken möchte ich mich bei den finanzpolitischen Sprechern, Florian Kaulbach, Heiko Panzer, Frank Henning und Michael Hagedorn, aber auch bei den kleineren Fraktionen, die die Arbeit mit viel weniger People Power leisten. Herzlichen Dank an die Verwaltung. Sie haben uns sehr gut unterstützt und zeitnah agiert. Ja, dafür herzlichen Dank und vielen Dank fürs Gehör.
Schönen Dank, Frau Hamburger-Rausreis. So, als nächstes bitte Herr Haskamp.
Sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin, sehr geehrter Herr Ratsvorsitzender, meine Damen und Herren. Ehrlich, verlässlich, finanzierbar. Das sind unsere Grundprinzipien bei jedem Haushalt, so auch bei diesem. Und diese Prinzipien werden mit dem heute zu verabschiedenden Haushalt mit Füßen getreten. 120 Millionen Euro Defizit. Diesen Haushalt schön zu reden, meine Damen und Herren, wäre grob fahrlässig. Aber unsere Gruppe FDP-UWG hat den Eindruck, dass der Ernst der Lage bei den anderen Fraktionen bewusst ignoriert wird und schöngeredet wird. Denn trotz des riesigen Haushaltsdefizites wird das Geld verteilt, das wir gar nicht haben. Beispiele: Planungskosten für den VfL Osnabrück. 4,4 Millionen Euro mit dem Ziel, ca. 70 Millionen Euro in den kommenden Jahren für die Sanierung des Stadions aus den städtischen Mitteln zu zahlen. Aber sowohl die Oberbürgermeisterin als auch der Finanzvorstand unterstützen solche Ausgaben auch noch und betonen dabei, dass das für die Infrastruktur der Stadt wichtig sei. Da sagen wir FDP-UWG ganz klar, das ist falsch, denn wichtig ist für die Stadt eine florierende Wirtschaft, das sind Arbeitsplätze, ein sicheres Umfeld, gute Schulen, ordentliche Straßen und Radwege, Aufenthaltsqualität in der Innenstadt, ein funktionierender ÖPNV. Das ist wichtig für die Stadt und nicht die Unterstützung eines Profivereins, der sicher nicht besser Fußball spielt, nur weil er ein saniertes Stadion hat. Mit dem Bürgerbegehren könnten wir die Meinung unserer Bürgerinnen und Bürger zum VfL abfragen, anstatt ihm quasi einen Freifahrtschein zu geben. Und die Sanierung der Schulen hinkt hinterher. Begründung der Oberbürgermeisterin und Vorstandsmitglied Beckermann ist, dass die personellen Kapazitäten nicht ausreichen, alle Planungen voranzutreiben. Für den VfL, meine Damen und Herren, werden aber seinerseits der Staat 150.000 Euro bereitgestellt, damit der VfL externe Planer einstellen kann. Finde den Fehler. Ein weiteres Beispiel, Gewerbesteuereinnahmen. Der Kämmerer musste die von ihm im Oktober vorgestellten Einnahmen aus der Gewerbesteuer um 10 Millionen Euro nach unten korrigieren. Das sind 10 Millionen Euro, die auf das Defizit noch einmal draufkommen. Bleiben wir doch dabei beim Kämmerer, die Greensill-Pleite. Wir können uns doch genau daran erinnern, dass der Kämmerer nach dem Verlust der 14 Millionen Euro getönt hat, das Geld holen wir uns wieder. Und was ist das Ende vom Lied? Außer Abschreibung nichts gewesen. Wie lange können und wollen wir uns so einen Experten noch leisten? Dann das elendige Thema Verkehrsführung, Neumarkt und Wall. Da sind wir immer noch nicht weitergekommen. Ad-hoc-Maßnahmen helfen nicht weiter. Es müssen Gesamtlösungen her und die sehen wir nicht. Die Planung dauern unendlich lange. Auf den Förderbedingungen wird nicht ausreichend geachtet und schwupps fehlen 6 Millionen Euro für angedachte Umbaumaßnahmen auf dem Wallring. Sowas darf einer gut aufgestellten Verwaltung nicht passieren. Das Fazit, wir als Ratsmitglieder dürfen die Suppe auslöffeln und sollen bei denjenigen den Rotstift ansetzen, die sich zum Beispiel ehrenamtlich für Gesellschaft einsetzen, die kulturell bereichern und den Erhalt des sozialen Friedens mit uns sichern. Die hohen zweistelligen Millionen Fehlbeträge bei den Stadtwerken und beim Klinikum sowie der erhöhte Zuschuss an den Zoo stellen uns vor weitere Herausforderungen. Seit Jahren predigen wir, dass Stadt und Landkreis viel enger zusammenarbeiten müssen. Es gibt so viele Schnittstellen und auch identische Aufgaben, die besser genutzt werden können, um Synergien zu heben und Kosten zu senken. Beispielsweise wie bei den Volkshochschulen oder Beschaffung zum Beispiel von Büromaterialien. Immer wieder wird uns gesagt, dass die Personalakquise immer schwieriger wird. Mein Appell, fangt endlich an, Stadt und Landkreis als eine echte Einheit zu sehen. Auch die Verkehrspolitik. Auch in der Verkehrspolitik fehlen die richtigen, mutigen Ansätze, anhaltende Parknot in den Wohnvierteln zu bekämpfen. Die Verwaltung muss jetzt handeln und endlich Quartiersgaragen, liebe Susanne, du hast es gesagt, realisieren. An der Brinkstraße gemeinsam mit dem Landkreis und am Moskaubad in der Wüste.
Und ja, es kamen noch 30 Sekunden.
Ebenfalls darf die Einrichtung von Park- und Reitparkplätzen nicht länger verschleppt werden. Kompromisse mit den Flächenbesitzern müssen gefunden werden, wie sie an der Sutthauser Straße und der Autobahnauffahrt A30, um Pendlerverkehre wirksam zu reduzieren. Der vorliegende Haushalt 2025 ist ein Dokument der Fehlprioritäten und des politischen Stillstands. Wir sagen klar, so können wir als FDP-UWG-Gruppe diesen Haushalt nicht mittragen. Osnabrück braucht Mut zur Entscheidung, zu Innovation und zu Fortschritt, nicht zu Stillstand und Verschwendung. Vielen Dank.
Geht doch. Herr Dr. Gehrs, bitte.
Herr Ratsvorsitzender, Frau Oberbürgermeisterin, Kolleginnen und Kollegen. An dieser Stelle möchte ich die Gelegenheit wahrnehmen und allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Stadt meinen Dank aussprechen. In einer schwierigen Lage verrichten Sie sehr gute Arbeit mit außergewöhnlicher Leistungsbereitschaft und großem fachlichen Können. Dabei wird Ihre Arbeit zunehmend schwerer. Bereits jetzt lassen sich viele Stellen in der Verwaltung nicht besetzen. Ein Problem, das mit der Verrentung der Babyboomer in den nächsten Jahren noch erheblich größer werden wird. Das wäre vielleicht zu bewältigen, wenn sich die Aufgaben in absehbarer Zukunft, zum Beispiel durch den Einsatz neuer Technologien wie etwa KI, leichter gestalten würden. Es ist jedoch eher mit dem Gegenteil zu rechnen. Warum? Es kommen neue Aufgaben auf uns zu. Und bereits Bekannte werden in deutlichem Umfang wachsen. Valencia wird kein Einzelfall bleiben. Die Geschädigten, Privatpersonen, aber auch Unternehmen solcher Klimaereignisse erwarten die Solidarität derjenigen, die diesmal noch nicht betroffen sind. Zu Recht. Denn Verursacher sind ja nicht nur die Betroffenen, sondern im besten Fall beide gleichermaßen. Im globalen Kontext betrachtet jedoch häufig diejenigen, die von den Schäden verschont bleiben. Was hat das mit uns zu tun? Ist das nicht viel zu weit entfernt? Keineswegs. Einen kleinen Vorgeschmack davon haben wir in Osnabrück auch schon abbekommen, mit dem Starkregenereignis Ende August 2010. Doch selbst wenn es uns nicht direkt trifft, worauf wir alle hoffen, und es hauptsächlich in anderen Teilen der Welt zu den Zerstörungen mit Ernteausfällen, bewaffneten Konflikten und Flüchtlingsbewegungen kommt, werden wir es dennoch zu spüren bekommen. Ereignisse dieser Art werden insgesamt deutlich zunehmen und die direkten und indirekten Folgen werden unglaubliche Geldsummen verschlingen. Und wenn wir nicht vor Ort helfen, damit wiedererrichtet werden kann, was zerstört worden ist, dann werden die entwurzelten Menschen früher oder später zu uns kommen. Sie haben überhaupt keine andere Wahl, wollen Sie nicht zugrunde gehen. Doch woher sollen wir die Mittel nehmen, die wir jetzt und in der Zukunft noch mehr brauchen? Vor allem, wenn absehbar ist, dass sogar sicher geglaubte Einnahmen mit hoher Wahrscheinlichkeit bereits zeitnah wegbrechen werden. Ich denke hierbei etwa an die Entwicklungen bei VW oder anderen industriellen Großbetrieben. Es wurde sich stets bemüht, die Deckungslücken in den Griff zu bekommen. Doch der reflexartig aufkommende Ruf nach Einsparungen als dem zentralen Lösungsweg, mit dem das Problem schon zu beheben sei, suggeriert natürlich auch, dass im Grunde genug Geld da ist, es aber nur für die falschen Zwecke ausgegeben wird. Man könnte meinen, dass wir nur den Luxus, den viele Leistungen der öffentlichen Hand scheinbar darstellen, beenden müssen, dann wird es schon reichen. Gleichzeitig wird die Hoffnung genährt, sich ins eigene nationale Schneckenhaus zurückziehen zu können, während die Probleme außerhalb bleiben. Das ist ein gefährlicher Trugschluss. Der sich aber derzeit geradezu epidemisch ausbreitet, wie man an der inflationären Zunahme nationalistisch orientierter Regierungen sehen kann. Dies ist im Grunde nichts anderes als institutionalisierter Egoismus. Das ist das Gegenteil von Solidarität. Die aber brauchen wir mehr denn je, um die vor uns liegenden Herausforderungen meistern zu können. Nur gemeinsam gelingt das. Woher also das Geld nehmen? Allein die Vermögensteuer beispielsweise würde ca. 20 Milliarden Euro jährlich einbringen. Die stünde den Ländern zu, die dadurch in der Lage wären, auch den Kommunen deutlich höhere Zuweisungen zukommen zu lassen. Das wäre schon mal ein Anfang. Früher scheute sich auch die Union nicht, das Geld dort zu holen, wo es am üppigsten vorhanden ist. Zusätzlich zur Vermögensteuer wurde den wohlhabenden Schichten der Bundesrepublik eine 50-prozentige Vermögensabgabe verteilt auf 30 Jahre abverlangt. Das war noch nicht mal Sozialismus, sondern konservative Politik der Regierung Adenauer.
Herr Dr. Gerst, noch 30 Sekunden.
Wer entschlossen ist und den Mut zur Auseinandersetzung findet, findet eben auch die Wege, die zum Ziel führen. Heute hingegen sehen wir allzu häufig, dass sich gegen die schwächsten Mitglieder der Gesellschaft gestellt wird, um die eigene Klientel zu schützen, die es sich problemlos leisten könnte, deutlich mehr in die öffentlichen Kassen zu zahlen, als sie es tut. So kriegen wir die Probleme weder jetzt noch in Zukunft gelöst. Wir lehnen den Haushalt ab. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.
Ja, ich bedanke mich für die bisherigen Redner. Fast alle haben eine Punktlandung mit ihrer Zeit gelandet. Ich hoffe, das werden wir so weiter handhaben. Jetzt bitte ich um Wortmeldungen. Ich nehme zunächst mal mit der ersten Wortmeldung Herrn Bracke dran und dann Herrn Kaulbach.
Sehr geehrter Herr Ratsvorsitzender, Frau Oberbürgermeisterin, liebe Kolleginnen und Kollegen. In der Tat, Herr Haskamp, bei der FDP kann man sich auf eins verlassen, wenn es um den Haushalt geht. Eure Anträge treffen immer dann ein, wenn die Beratungen vorbei sind. Beweisstück liegen allen vor. Genau. Ich musste auch ein bisschen schmunzeln, als ich dem Kollegen Geiter zugehört habe, weil ich gedacht habe, okay, die Aufgabenteilung hier im Rat sieht wie folgt aus. Für Ausgaben ist die CDU zuständig, für zusätzliche Einnahmen die Mehrheitsgruppe. So, das muss jetzt aber mit Polemik reichen. Stattdessen will ich mich auch zunächst einmal bedanken, auch zuallererst bei Florian Kaulbach, der diese Beratungen sehr angenehm, in angenehmer, konstruktiver Atmosphäre geleistet hat und die Beratungen insgesamt mit allen Kolleginnen und Kollegen haben davon gelebt, dass es um den Willen und die Fähigkeit zum Kompromiss ging und ich glaube, das ist ein Wert an sich. Nun ist der Haushalt, den uns die Oberbürgermeisterin durch ihren Kämmerer im September hat vorlegen lassen, eine Katastrophe und trotz der intensiven und konstruktiven Beratung dieses fantastischen Rates ist er es leider auch geblieben. Anders kann man das nicht sagen, wenn man sich das Defizit anschaut. Und deswegen ist es gut, dass die Landesinnenministerin angekündigt hat, die Haushalte auch bei erheblichen Defiziten zu genehmigen. Aber es hilft uns, wenn wir auf die mittelfristige Perspektive schauen, nicht weiter. Selbst wenn wir die freiwilligen Leistungen der Stadt vollends streichen würden, würden wir unser Defizit nicht ausgleichen. Und deshalb hat Jens Meyer recht, es braucht eine Reform der kommunalen Finanzen. Und es wäre gut, wenn die Parteien, die in diesem Land gerne Verantwortung tragen, dazu auch vor der Bundestagswahl noch eine Einigung hinbekämen. Denn Demokratie braucht Entscheidungsspielräume, kommunale Politik braucht Entscheidungsspielräume. Und nur zu entscheiden, was zuerst geschlossen muss, werden muss, das ist keine Entscheidungsfreiheit. Lassen Sie mich zur Kultur noch drei Sätze sagen, denn auch kulturpolitisch ist dieser Haushalt natürlich kein Grund zur Freude. Dennoch gilt weiterhin, der Rat steht zur Osnabrücker Kultur. Und während wir in den letzten Jahren den Vorschlag der Verwaltung, die Kulturnacht nicht durchzuführen, immer abgelehnt haben, ist es in diesem Jahr anders. Und das will ich kurz erklären, weil es dafür einen guten Grund gibt.
Aber dann denn, musst du langsam zum Schluss kommen.
Ja, ich versuch's. Mit dem Tag der Niedersachsen, der eher ein ganzes Wochenende der Niedersachsen in unserer Stadt wird, liegt der auf dem gleichen Termin wie die Kulturnacht. Und insofern ist eine Integration in diese Veranstaltung sinnvoll, anstatt den Termin zu verschieben. Weitere Ausführungen, dafür habe ich keine Zeit, denn wie beim Geld, was man nicht hat, und das kann man nur einmal ausgeben, so gilt das auch für die Zeit, die man hier hat, die darf man nur einmal verbrauchen. Ich freue mich auf die weitere Debatte.
Herzlichen Dank. Aber Herr Kaulbach, bitte.
Ja, sehr geehrter Ratsvorsitzender, sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin, liebe Kolleginnen und Kollegen. Vorab möchte ich mich ebenfalls einmal herzlich bedanken bei den beteiligten interfraktionellen Haushaltsgesprächen. Wir waren in der Lage, verschiedene Themen sehr sachorientiert und konstruktiv zu diskutieren. Und dabei sind alle Fraktionen gegenseitig auf die Argumente eingegangen. Und am Ende ist somit ein, wie ich finde, trotz unterschiedlicher Auffassungen zu einzelnen Punkten, sehr guter Haushaltskompromiss zustande gekommen, der auf der einen Seite notwendige Einsparungen vorsieht und auf der anderen Seite Leistungen im kulturellen, schulischen und sozialen Bereich nicht vollständig zusammenstreicht. Und einen besonderen Dank noch einmal an die Finanzverwaltung, insbesondere an Herrn Schäfer, der uns hier bei den Gesprächen hervorragend begleitet hat. Was an der einen oder anderen Stelle bei den Diskussionen um Einzelpositionen manchmal etwas kurz kommt, sind die strukturellen Herausforderungen in unserem Haushalt, die aber eine große Steuerungswirkung haben. Und ich möchte Sie daher einladen, im kommenden Jahr auch diese strukturellen Herausforderungen einmal anzugehen. Hier ist zunächst einmal die allgemeine wirtschaftliche Entwicklung auch am Standort Osnabrück zu betonen, denn aus der regionalen Wirtschaft wird ein maßgeblicher Anteil der Einnahmen generiert, sei es nun mal direkt durch Gewerbesteuern oder indirekt durch die Schaffung von Arbeitsplätzen in der Region. Und wir können zwar nicht alle Maßnahmen umsetzen, das meiste davon ist auch bundespolitisch, aber vielleicht durch kleinere begleitende Maßnahmen können wir schaffen, die Attraktivität des Standorts zu erhöhen und die Investitionsfreudigkeit von Unternehmen zu fördern. Des Weiteren müssen wir in der Verwaltung agiler werden. Das bedeutet, dass wir Prozesse effizienter gestalten und digitaler werden. Die Verwaltung hat sich hier schon auf den Weg gemacht. Und wir haben hierfür, das ist auch schon mal angeklungen, im Haushalt 2025 gewisse Ressourcen bereitgestellt. Und jetzt müssen wir im nächsten Jahr pragmatische Lösungen finden, dass wir einmal natürlich den Haushalt entlasten und gleichzeitig dem gravierenden Fachkräftemangel, der auch in der Verwaltung um sich greift, entgegenzuwirken. Und drittens müssen wir die Entwicklung der städtischen Tochterunternehmen stärker in den Blick bringen. Das betrifft einmal die Stadtwerke. Hier sind die Stadtwerke bemüht, sich schon auf die Kernaufgaben als Daseinsvorsorger zu fokussieren. Gleichzeitig müssen wir aber auch die entsprechenden Rahmenbedingungen zur Verfügung stellen. Das Gleiche gilt auch für das Klinikum. Hier müssen wir eine langfristige Finanzierung sicherstellen. Wir müssen auf landes- und bundespolitischer Ebene darauf hinwirken, dass die Betriebskostenfinanzierung und die Vergütungssysteme an die Realität angepasst werden. Und wir müssen jetzt bei der anstehenden Neukonzeption des Nahverkehrs, des ÖPNVs, entsprechend bedarfsgerecht und kostenoptimal planen. Und das bedeutet, dass wir Taktungen und intelligente Verkehrsanbindungen möglichst optimal gestalten. Wenn wir die genannten Punkte gemeinsam angehen, genauso konstruktiv wie in den Haushaltsgesprächen, bin ich optimistisch, dass wir auch das strukturelle Defizit möglichst optimal lösen. Herzlichen Dank.
Schönen Dank. Herr Panzer, bitte.
Herr Ratsvorsitzender, werte Oberbürgermeisterin, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ja, wir haben es wieder hinbekommen. Wir haben in Verantwortung für unsere Stadt und die Stadtgesellschaft die Köpfe zusammengesteckt und viele Stunden miteinander gerungen um Millionenbeträge. Wir haben das Zahlenwerk der Verwaltung durchleuchtet, sehr viele kritische Fragen gestellt, versucht, Einsparpotenziale zu heben, schmerzhafte Entscheidungen ausgehandelt und auch jedem, der mitwirken wollte, auch einen inhaltlichen Erfolg gegönnt. Soweit die Osnabrücker Besonderheit.
Aber nicht jeder war bereit mitzuwirken, nicht jeder hat eigene Einsparvorschläge entwickelt, nicht jeder hat seine Standpunkte mit den anderen Fraktionen geteilt. Manche setzen sich erst zu Beratungen zusammen, wenn genug Informationen aus den interfraktionellen Beratungen zusammen herausgeholt wurden, um dann zur Ratssitzung mit Gegenpositionen aufzuwarten, die in der Arbeitssitzung der Verwaltung und der Fraktion nicht diskutiert werden konnten. Da muss man doch leider feststellen, so anders ist die örtliche FDP im Vergleich zum Bund dann doch nicht. Wir haben beschlossen, diese Last-Minute-Profilierungsanträge keine Beachtung zu schenken. Und wenn ich als Einziger allen Mehrbedarfen und allen Änderungsanträgen in Kultur, Soziales, Kinder, Jugend und Familie am Ende ein Nein schenke, zeugt das nicht von eisernem Sparwillen, sondern von mangelnder Bereitschaft, einen Konsens zu finden. Und dem überdeutlichen Wunsch nach Selbstdarstellung. Leider ist der Selbstdarsteller gar nicht zu sehen gerade. Dafür ist mir die Lage zu ernst und dafür verhandeln wir dort viel zu viele Stunden. Blättert man nun einmal die langen Listen der Änderungsvorschläge durch, kommen doch einige Unterschiede zum Vorschein. Zum Beispiel hat der Rat der Stadt Osnabrück 2018 gegen den Willen des OB sich zum sicheren Hafen erklärt und eine Patenschaft für die Seenotrettungsschiff CI-4 übernommen. Dieses Engagement setzen wir in schwierigen Zeiten fort, weil es der Friedensstadt Osnabrück gut zu Gesicht steht. Bei der Entlastung von Familien hat die Beitragsfreiheit aller Bildungsangebote für uns Vorrang. Dies wollen wir im Doppelhaushalt 26-27 verankert wissen. Das weiß auch die Linke, die mit insgesamt ganzen 2 Vorschlägen zur Entlastung von Familien beigetragen hat. Dafür sind diese besonders kostspielig und wir können denen aus genannten Gründen leider heute nicht zustimmen. Wir haben wesentliche Zukunftsthemen im Haushalt durch mehr Durchschlagskraft verliehen. Die Produktziele im Bereich Städtebau für mehr Radverkehrssicherheit, Mobilitätsmanagement an Schulen und Betrieben, der Stadtsanierung und der bedarfsgerechten Wohnungsangeboten haben wir geschärft. Gleiches gilt für den Umweltbereich bei Stadtklima und Klimaanpassung, um dem Ziel der klimaneutralen Stadt gerecht zu werden.
Herr Panzer, achten Sie auf die Redezeit, ich sehe mich jetzt schon um.
Ich habe noch eine Minute von Susanne. Einen Kahlschlag bei der kulturellen
Vielfalt. Nein, das ist ein Irrtum. Das geht nicht. Nein, das geht nicht.
Und sozialen Projekten, die unser Kit der Stadtgesellschaft sind, haben wir vermieden. Finanziellen Einschränkungen haben wir nur dort zugestimmt, wo es verantwortlich war und es andere Finanzierungsmöglichkeiten gibt. Ich komme dann zum Schluss. Den Rest muss dann jemand anders heben.
Schönen Dank. Dann nehme ich als nächstes, ich mische das jetzt mal nicht unbedingt nur nach Reihenfolge, ne? Herrn Seliger, bitte.
Sehr geehrter Herr Ratsvorsitzender, sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin, liebe Kollegin, Jens Meyer hat schon zur Verkehrswende gesagt, der Schwenk von 60 Jahren Autodominanz zu einer Stadt, die lebenswert ist, mit guter Mobilität für alle, kostet viel Kraft. Unsere Kraft haben wir dieses Jahr in eine Menge Projekte im Bereich Klima und Verkehr gesteckt und angestoßen, wie zum Beispiel die Fahrradstraßen in der Wüste und in der Weststadt, bald auch Richtung Sutthausen, den Park-and-Ride-Parkplatz als erstes Modul einer Umweltverbund-Vorrangachse an der Wersener und Nachtrupper Straße und auch beim Vorreiterkonzept Klimaschutz, bei der energetischen Sanierung von Gebäuden der Stadt Osnabrück, denn das schützt das Klima und spart gleichzeitig Betriebskosten. Wir erkennen aber auch die Herausforderung der Parksituation der Osnabrückerinnen an und schaffen eine Koordinierungsstelle für den ruhenden Verkehr. Sie soll den Übergang gestalten und Parken für die Anwohner, die darauf angewiesen sind, sicherstellen. Dazu gehört auch, die Gehwege sicher zu machen für die, die eingeschränkt sind und dort den entsprechenden Platz bereitzustellen. Das bedeutet unter anderem auch, dass wir Gehwegparken verlagern werden, zum Beispiel eine Quartiersgarage am Moskaubad. Für die Planung dieser Garage stellen wir in 2025 eine 500.000 Euro zur Verfügung. Das Pilotprojekt soll dann in 2026 umgesetzt werden und als Vorbild für alle anderen dienen. Ja, was soll ich sagen? Ich höre die gleiche falsche Leier der verantwortungslosen FDP aus dem Bund, leider auch hier im Rathaus. Ich möchte mal die Wahrnehmung verändern. Mir ist nämlich Folgendes wichtig. Neue Schulen, Radwege und Brücken sind nicht nur zusätzliche Schulden und ein reines Defizit, sondern vor allem eine neue Schule, in der Kinder besser lernen können und sich wohlfühlen, ein neuer Radweg, auf dem Schulkinder und auch VW-Mitarbeiter sicher und schnell komfortabel zu ihrem Ziel kommen und eine neue Brücke, die eine zusätzliche Verbindung schafft, Hürden überwindet, Strecken verkürzt und Quartiere miteinander verbindet. Investitionen in Infrastruktur ist Erhalt von Sicherheit und Lebensqualität. Das Beispiel der genannten Hamburger Straßenbrücke am Hauptbahnhof von Jens Mayer. So weit darf es nie wiederkommen, dass derartige Einschränkungen zur Sicherheit nötig sind und erst recht nicht ein Desaster wie in Dresden mit viel Glück im Unglück. Denn das bedeutet, wir investieren in unsere Zukunft. Vielen Dank.
Schönen Dank.